Willkommen beim Impulssender. Hallo, hallo. Wir haben eine ziemlich lange Winterpause gemacht und sind jetzt mitten im Sommer des Jahres 2024 angekommen und haben uns wieder zusammengefunden, um über einen neuen Film zu sprechen. Das ist Phil.
Grüß Gott.
Jan.
Hallo.
Ben.
Hallo.
Und Tim.
Ah, danke.
Hallo Tim.
Bitte.
Hallo.
Über einen neuen Film.
Ja, das ist ein...
Also für manche von uns.
Brandneu.
Brandneuer Film.
Ja. Und etwa unser Jahr, ne?
Genau. Ich glaube, das ist der älteste Film, über den wir wahrscheinlich gesprochen haben. Der ist nämlich von 1958.
So wie wir.
Und wir haben zum ersten Mal im Battlestar Galactica Podcast in Folge 2, ich werde sie verlinken, Kapitelmarke Vertigo-Effekt, über diesen Film gesprochen. Nämlich über den Vertigo-Effekt. Der nämlich
oder auch Dolly-Zoom.
Genau.
Habe ich extra recherchiert.
Sehr gut, sehr gut. Da haben wir nämlich, ich wollte es eigentlich zuerst rausschneiden aus dem Podcast, habe es jetzt aber trotzdem gelassen. Wir werden einfach die Podcast-Folge verlinken, dann könnt ihr nämlich einfach Battlestar Galactica Podcast von vorne bis hinten anhören.
Oh ja.
Weil das nämlich die zweite Folge, wo das vorkommt, dann könnt ihr gleich weiterhören.
Ja, dann sollte man die erste aber auch vorher nochmal hören.
ja, ich meine, schon klar. Ja. Haben die Zuhörer schon verstanden. Da haben wir darüber gesprochen und schon... 4 Jahre später reden wir jetzt über den Film Vertigo. Nachdem dieser Zoom benannt ist. Kannst du noch mal kurz erklären, was der Dolly-Zoom oder der Vertigo-Effekt ist, Jan, wenn du denn schon recherchiert hast?
Technisch weiß ich nicht genau, wie man es geht. Aber ich glaube, es ist so, du bewegst die Kamera auf das Objekt zu oder davon weg. Sagen wir mal, du bewegst sie davon weg und gleichzeitig zoomst du aber ran. Und was das macht, ist, du siehst mehr vom Hintergrund. Also wenn du zum Beispiel auf ein Gesicht zoomst, siehst du mehr vom Hintergrund. Das gibt es auch in Der weiße Hai einmal die Szene, wenn der weiße Hai eben am Strand, nee, nicht am Strand, sonst wäre ja
der Hauptdarsteller also im Stuhl.
Im Wasser eine Frau angreift und der Chief Brody dann vollkommen, also aus seiner Relaxedheit schockiert erwacht.
Mhm.
Und der wird oft genutzt, also entweder da jetzt in Vertigo eben, um diesen Schwindel darzustellen oder eben auch um Schockmomente oder Erkenntnismomente eines Charakters darzustellen.
Ja, oder auch generell mysteriöse Dinge, Traumsequenzen öfter. Oder in Herr der Ringe, die Gefährten, wird er auch benutzt.
Ja, wenn dir Nazgul
auf dem Weg
naht, zur Brücke. Ganz am Anfang,
genau.
Wenn Frodo sagt, runter von der Straße.
Ganz genau.
Und es sieht ganz weird aus, weil es so aussieht, als würde der Raum sich entweder zusammenstauchen oder in die Länge zerren.
Genau, du hast ja gesagt, er heißt auch Dolly Zoom. Das liegt daran, weil man diesen Wagen, auf dem die Kamera fährt, auch Dolly nennt.
Ah.
Nicht wegen dem Schaf, sondern der wird ja dann so auf Schienen gestellt und du hast schon genau richtig erklärt. Entweder fährt der Wagen zum Objekt hin, was man filmt, oder weg. Es gibt beides. Es gibt Zoom in und Zoom out und der Zoom geht dann eben genau in die andere Richtung, also Zoom in oder Zoom out. Und damit bleibt der Fokus auf dem Gesicht oder wo auch immer drauf gezoomt wird, scharf, aber eben der, ja, das dahinter verschwimmt und da hat man eben so einen Schwindeleffekt. Vertigo, Schwindel, heißt ja Schwindel. Im Deutschen übrigens Vertigo, Im Reich der Toten. Man muss ja immer einen deutschen Untertitel haben, habe ich mir gedacht.
Hast du dir den ausgedacht?
Nee, habe mir gedacht, das wäre so ein typisch deutsches Ding, dass man ja immer irgendwie so einen Untertitel machen muss, den es im Original gar nicht gibt. Ursprünglich ist in Deutschland der Film sogar nur unter dem Titel Im Reich der Toten erschienen und Vertigo war gar nicht drin. Aber später wurde er nochmal neu aufgeführt und seitdem ist auch Vertigo drin. Dann habe ich aber gelesen, dass das Ganze nach einem Buch, auf einem Buch basiert, das ich jetzt wahrscheinlich nicht aussprechen kann, weil es nämlich Französisch ist und ich dummerweise fucking Latein hatte, was niemandem irgendwas bringt. Aber ich versuch's mal. Es heißt D'entre les morts. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Auf Englisch From Among the Dead. Also aus dem Reich der Toten. Passt also gar nicht so schlecht, der deutsche Titel. Das Buch spielt aber in Paris und so, ich glaube, während des Zweiten Weltkriegs. Ansonsten ist die Handlung relativ ähnlich.
Und das ist aus dem Jahr 54. Das ist also gar nicht mal so alt, als sie den Film gedreht haben.
Genau, ja. Was man vielleicht noch zum Start sagen sollte, der Film hat durchaus so in der Hälfte eine Wendung, eine krasse Wendung. Wenn man den also gucken will, sollte man den gucken, bevor wir jetzt drüber sprechen, weil wir werden natürlich alles spoilern, auch wenn der Film erst 66 Jahre raus ist. Ja, Produktion. Ja, bevor wir zur Produktion kommen, vielleicht nochmal, warum habe ich mir diesen Film überhaupt ausgesucht? Ich habe mir den nämlich ausgesucht. Ich suche mir immer so komische Filme aus. Der ist ein Klassiker. Der wird heute sogar viel besser wahrgenommen als damals. Der war, als der rauskam, gar nicht so. Also war jetzt nicht schlecht, war aber auch kein. Also von Hitchcock war man eigentlich anderes gewohnt. Es war jetzt kein Riesenerfolg, sag ich mal so. Das Budget war 2,5 Millionen, Box Office war 7,3 Millionen. Also wahrscheinlich total gut oder okay. Aber so war gemischt, wurde das aufgenommen. Später hat der Film aber ziemlich viel Einfluss gehabt auf ja, das, was man heute, ich weiß nicht, American New Wave oder New Hollywood nennt. Das ist ja eigentlich so die Filmszene, die sich abgewandt hat, so von dem klassischen Hollywood-Kino, was man so bis in die Ende der 50er kannte. Und dann durch Namen wie Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg und George Lucas auch bekannt wurde. Also das sind mehr so artsy-Style-Filme, düstere Filme, visuellere Filme. Ja, Filme, wo es nicht mehr vielleicht ein Happy End gibt, wo es nicht so moralisch einwandfreie Charaktere gibt, wie The Godfather, Easy Rider, The Graduate oder auch THX 1138. Also mehr so, ja, modernere Sachen, die, um so den alten Staub so ein bisschen abzuwischen. Das sind also Elemente, die der Film schon so hat. Und deswegen war das, glaube ich, 1958 Avantgarde. Und später haben die Leute, die ich eben genannt habe, wahrscheinlich auch daher so ein bisschen Inspiration bezogen. Zum Beispiel Martin Scorsese sagt das ganz klar, dass das so eine seiner Inspirationen ist.
Das ist ja lustig, ne? Weil wenn du dir heute Filme anguckst, ist jeder Scorsese-Film irgendwie gleich.
Ja, der ist ja jetzt auch schon ziemlich alt. Vielleicht
deswegen. Ja, eben. Aber du jetzt was ich damit meine, ne, der hat das früher aufgerüttelt, ne, ein bisschen verändert die Kinolandschaft, aber jetzt macht er auch noch den gleichen Kram, ne? Also meiner Meinung nach.
Ja, der ist halt auch schon über 80 oder so.
Ja, ja, klar, aber ja,
gut, ne, und das kann ja auch nur heißen, er hat für sich so seinen Modus gefunden, den er gut findet oder von dem
er sagt. Ich meine das für ihn auch nicht kritisch, ne? Der macht ja handwerklich noch immer gute Sachen, obwohl jetzt ich Irishman ziemlich langweilig fand zum Beispiel, aber So Sachen wie Departed oder so sind auch Klassiker. Hm. Nur das glaube ich auch so eine Epochensache am Film machen ist. Ich bin gar nicht sicher, wie sich jetzt gerade die Kino- und Filmwelt entwickelt. Für mich ist das alles gerade sehr viel Reboots und man versucht irgendwelche Universen zu machen. Größere zusammenhängende Dinge. Vielleicht ist das was Neueres.
Ja.
Dass das eben ablöst, weil Scorsese ist ja auch überhaupt kein Fan von diesem ganzen MCU-Kram zum Beispiel.
Ja gut, aber auch das, was heute gemacht wird, das würde man ja nicht mehr New Hollywood nennen. Das war ja wirklich diese in den 70ern, würde ich sagen. Also
ja, aber
Taxi Driver gehört wahrscheinlich zu.
Ja, ja, oder wie heißt es? Chinatown.
Ja, genau. Ja,
ja, aber halt dieses Hollywood und Film gehört ja wirklich zusammen, ne? Und das würde ich jetzt, ich würde es nicht mit einem Etikett versehen wie New Hollywood, aber als so ein Umbruch doch, dass diese Filmformeln anders ausgelegt werden oder es jetzt andere gibt.
Ja, und genau. Und George Lucas und Steven Spielberg haben ja dann daraufhin eigentlich auch wieder was ganz anderes machen, den Blockbuster erfunden.
Ja, ja. Und voll etabliert. Und da überlegt man jetzt, was gibt's da jetzt noch so? A24, die total skurrile Filme machen.
Das könnte man so in die Richtung New Wave oder New Hollywood packen, ja, genau. Genau. Da gibt es auch ein gutes Video auf YouTube. Überhaupt findet man zu Hitchcock und Vertigo Millionen YouTube-Videos. Ich habe ein paar hier, die ich verlinken werde. Der heißt The Influence of Vertigo. Die erklären das auch nochmal genauer. Wo der überall, also da spricht auch Martin Scorsese viel und erzählt, wo es ihn da beeinflusst hat. Kommen wir mal zum Cast. Naja, vielleicht erstmal zum Alfred. Das ist ein Hitchcock-Film. Kennt jemand noch einen Hitchcock-Film sonst?
North by Northwest.
Habe ich dir, glaube ich, mal empfohlen.
Hast du mir mal empfohlen, genau.
Genau.
Das ist aber der einzige andere Hitchcock-Film, also nicht den, von dem ich gehört habe, aber den ich gesehen habe.
Ja. Also das Fenster zum Hof, den mag ich sehr gerne.
Mhm. Ist auch mit Jimmy Stewart, gell?
Ja, natürlich die Vögel, die einer der berühmteren sind.
Ich glaube, das war der erste.
Obwohl, glaube ich jetzt, na, also ich meine, damals war Vertigo ja auch nicht sehr erfolgreich, ne? Aber jetzt wird das, glaube ich, mit als einer der größten Hitchcock-Filme gehandelt.
Ja, die kenne ich auch. Ich kenne noch genau, North by Northwest, die Vögel, was kenne ich denn noch?
Ich kenne noch. Also Psycho ist mir noch ein Begriff, aber habe ich nie gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ist nicht so mein Favorit, den mag ich gar nicht so.
Der Mann, der zu viel wusste.
Den kenne ich auch, ist auch mit Jimmy Stewart.
Okay, also habe ich auch, ich zähle jetzt nur noch Namen auf, die mir irgendwie, die mir halt so ein Begriff sind, weil es irgendwie unter klassischer Film läuft, aber
ja,
gesehen habe ich die alle nicht.
Es gibt noch einen ganz guten Film, das ist eher so ein kleineres Ding, der heißt Rope, oder heißt auf Deutsch Cocktail für eine Leiche, da habe ich schon auch schon bestimmt mehrmals von erzählt.
Ah, da hast du auch schon von erzählt, ja, tatsächlich.
Da geht es um zwei Studenten, die den perfekten Mord planen und so durch Hybris überzeugt sind, dass sie niemand überführen kann, dass sie dann am Ende natürlich dann überführt werden. Und zwar verstecken sie die Leiche in einer Truhe, auf der sie den Tisch sozusagen stehen haben, auf der sie eine große Party feiern.
Klingt wie eine Columbo-Folge.
Ist auch so ein Kammerspiel. Und das gilt auch als einer der Filme, so ähnlich wie hier Birdman, der zumindest zum Schein in einem Take gedreht wurde. Also es gibt keinen Schnitt. Aber auch genau wie in Birdman macht man das auch da mit Tricks. Zum Beispiel, wenn die Kamera auf die Tür zugeht und dann ist die Tür zu, dann wird es ja erstmal schwarz, weil kein Licht da ist. Dann wird die Tür aufgemacht und in dem Moment war der Schnitt. Zu Hitchcock wollte ich noch sagen, der war ja früher Editor. Also der war ja in der Stummfilmzeit auch in München lange Zeit. Kann auch ein bisschen Deutsch oder konnte. Und hat wahrscheinlich auch deswegen so die, weil er aus der Stummfilmzeit kommt, die Eigenschaft, sehr visuelle Filme zu machen. Und gar nicht so sehr durch Dialog was zu machen, sondern hauptsächlich visuell, ja, genau. Das ist auch etwas, was in New Hollywood, nee, heißt es New Hollywood? Doch, in New Hollywood dann wieder entdeckt wurde. Und der hat ganz viele, sage ich mal, Filmtechniken einem breiten Publikum zugänglich gemacht, weil der sich auch sehr gut darstellen konnte und es gab auch so eine Serie, glaube ich, in den 70ern, die hieß dann irgendwie irgendwas, Ein Abend mit Alfred Hitchcock, da hat er diese ganzen Sachen sozusagen in die Breite getragen, wie man Filme macht und diesen, ja, Vertigo-Zoom und was es da alles für Methoden gibt. Ich glaube, deswegen.
Ja, und hier bei Dings kam er doch auch vor, hier, wie hieß denn diese Kinderserie? Mit den vier Detektiven.
Den vier?
Die drei Fragezeichen.
Drei Fragezeichen.
Die drei Fragezeichen, nicht vier.
Genau, am Anfang.
Ja.
Am Anfang war Alfred Hitchcock da noch eine Figur, ja. Also am Anfang rufen die den auch oft an und der verschafft den Aufträge und so weiter. Mittlerweile sind die drei Fragezeichen ja selbst erwachsen, glaube ich. Oder jedenfalls dürfen sie Auto fahren. Und da ist er nicht mehr so präsent. Aber ja, stimmt.
Dann einfach, ich zähle jetzt einfach mal auf Drehbuch, Samuel A. Taylor, Alec Koppel, Maxwell Anderson, hier steht ungenannt, sagen mir alle drei nichts tatsächlich, aber wer mir was sagt und wer mir tatsächlich wichtig ist, ist Musik, Bernard Herrmann, weil die Musik gerade in dem Film ich sehr faszinierend finde. Bernard Herrmann ist so der Hofkapellmeister von Spielberg, hätte ich fast gesagt, von Alfred Hitchcock gewesen. Der hat ziemlich viele Filme mit dem gemacht, wie auch hier. Und ich fand gerade in diesem Film die Musik schon immer gut. Und man kann auch sagen, das ist so das Vorbild für John Williams gewesen. Das, finde ich, hört man auch Ich kann gleich nochmal was einspielen, das könnte auch aus Star Wars sein. Und was man auch merkt, Bernard Herrmann hat noch sehr so romantische Musik, die so tatsächlich an Wagner erinnert. Also das ist so die typische klassische Filmmusik. Ich sehe auch gerade, das Letzte, was der gemacht hat, war tatsächlich Taxi Driver 1976. Oh, und das Erste, was er gemacht hat, war Citizen Kane. Das ist ja auch so ein Klassiker.
Ja.
Über Bernard Herrmann und Vertigo-Musik gibt es viele Podcasts, habe ich gesehen. Ich hatte mal einen sehr guten gehört. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich den gefunden habe. Ich werde mal was verlinken. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es wirklich der ist, den ich mal gehört hatte. Genau, heißt Art of the Score. Ich packe den Link dazu. Dann kann man in der Produktion noch erwähnen Saul Bass. Kennt jemand Saul Bass?
Nee, ach, bestimmt.
Das ist der Typ, der diese typische Art von Vorspann macht. Aha. Diese Skizzen, diese Bewegbilder, die so ein bisschen ja, wie Computer aussehen, aber natürlich noch kein Computer waren. Und der ist der hat auch ganz viele Filmplakate gemacht, unter anderem auch für Vertigo. Der hatte auch das AT&T-Logo gemacht. Also wenn man bei dem auf der Wikipedia-Seite guckt, der hat halt ganz viel von diesen so Grafik-Art-Styles gemacht für Filme und auch für ja, ganz viele Logos. Das Letzte, was er gemacht hat, aber nicht benutzt wurde, war Schindlers Liste tatsächlich.
Ja, habe ich leider noch nie gehört. Also ich glaube, außer Hitchcock sind mir die Namen alle leider gar kein Begriff. Aber ich bin auch in so alten Filmen nicht wirklich gut bewandert.
Aber die Schauspieler, also der Schauspieler, der jetzt kommt, den hast du schon gehört,
ja, oder okay, James Stewart? Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, der ist aber neben Hitchcock, glaube ich, der Einzige.
Ja, gut, viele Schauspieler spielen ja auch gar nicht mit. Und ich würde auch sagen, das ist der, den man kennt. Ja. Den anderen würde ich jetzt auch nicht kennen. Wobei, wir kommen gleich zu den anderen. Gucken wir erstmal James Stewart an. Hitchcock war auch sehr unzufrieden mit ihm in diesem Film, weil er so alt war.
Hat er gesagt, okay,
aber das ist auch ein bisschen frech.
Konnte man ja vorher auch nicht wissen, genau, wenn man ihn engagiert.
Der hat ihm so,
das ist schon mal ein bisschen anstrengen können.
Der hat ihm so ein bisschen die Schuld gegeben, dass der Film nicht so ein Riesenerfolg war, weil er so alt gewesen sei. Kann man natürlich auch sagen, irgendjemand hat ihn ja bestimmt gecastet.
Ja.
Der kam einfach morgens ans Set.
Genau, aber da hat er, wie Jan eben schon gesagt hat, das Fenster zum Hof davor gemacht und auch Phil hat eben irgendeinen Film genannt, den hat er auch gemacht. Ich suche ihn gerade. Der Mann, der zu viel wusste. Und eben auch in Rope, da spielt er auch mit. Das ist der Professor oder der Lehrer der Studenten, der die dann auch am Ende überführt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man den auch aus Western oder so kennt. Ich glaube gar nicht so. Er ist halt so ein typisch klassischer Hollywood-Schauspieler.
Ja, ich weiß gar nicht, woher ich den kenne. Ich kenne ihn wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt das erste Mal in einem Film gesehen.
Vielleicht.
Bei mir glaube ich auch so.
Ich habe sogar ein Bild mit ihm zusammen. Mit mir und ihm. Aber das ist eine Wachsfigur leider nur. Ich habe auch eins mit Hitchcock.
Auch.
Kann ich am als gleichen Wachsfigur? Tag?
Auch als Wachsfigur.
Ach, schade.
Kann ich jetzt aber nicht zeigen, das dauert zu lange. Und mit Betty White.
Die hast du
da alle am gleichen Tag. Da warst du nicht sicher, ob Wachsfigur oder die echte.
die echte. Nein. Ja, Jimmy Stewart, genau, der Hauptdarsteller, spielt hier, wie heißt er denn? Scotty ist sein Spitzname. John. Ferguson, genau. Ein Polizist, Detective, der aber ziemlich schnell, wie wir gleich feststellen werden, retired wird. Wegen gesundheitlichen Problemen, nämlich Vertigo, Höhenangst und Schwindel, was ihm in seinem Job zum Verhängnis wird. Ja, dann haben wir Kim Novak, die kenne ich auch nur aus Vertigo. Die lebt sogar noch, habe ich gesehen.
Aha.
Ist 1933 geboren. Hitchcock ist übrigens 1899 geboren.
Krass.
Kim Novak, 1933 geboren, lebt noch und die hat, habe ich irgendwie auf YouTube gesehen, hat 2013 zum ersten Mal Vertigo gesehen und fand sich schlecht in dieser Rolle.
Oh.
Ist so interessant, dass Schauspieler oft gar nicht gucken.
Ja, das stimmt. Das hörst du häufig, dass die ihre eigenen Filme nicht gucken oder nicht gucken wollen.
Ja.
Das kann ich voll verstehen. Würde ich auch nicht kann.
Genau. Und ich kenne sonst auch keinen Film mit ihr. Aber der Name war mir irgendwie immer ein Begriff, wahrscheinlich, weil ich auch schon als Kind Vertigo gesehen habe. Und deswegen Kim Novak kann das. So, ich wollte ja eigentlich eben noch sagen, warum ich den Film eigentlich mag oder ausgewählt habe. Den habe ich schon sehr früh als Kind tatsächlich gesehen, was wahrscheinlich gar keine so gute Idee war, weil ich schon so ein bisschen gegruselt und traumatisiert war. Ich habe den geguckt heimlich, während meine Mutter den geguckt hat. Und wenn man bei uns im Flur stand, dann konnte man immer durch die Tür zum Fernseher gucken, während die Eltern das nicht gesehen haben. Dann habe ich den schon sehr früh gesehen.
Und du hast 2 Stunden lang im Flur gestanden?
Natürlich, ist überhaupt kein Problem,
das,
oder?
Das fände ich jetzt als Eltern.
In dem Alter.
Ja.
vor allem, ohne jetzt heute den Film vorwegzugreifen, aber das Ende des Films und die drehen sich danach um und sehen so eine dunkle Gestalt
hinter ihnen.
Im Flur stehen.
Nee, das ist so, dass die Tür ist sozusagen direkt vorne, wo auch der Fernseher ist und das Sofa war hinter der Tür. Also die konnten da gar nicht sehen, wenn jemand draußen stand. Und wenn jemand rauskam, dann habe ich mich in der Garderobe hinter die Jacken gestellt einfach. Fiel nicht aus.
So, dass man unten nur deine Beine und Füße sehen genau. konnte.
Überhaupt nicht creepy.
Ja, und so als Kind war das schon ziemlich gruselig irgendwie alles, weil diese Stimmung eben auch so gruselig ist. So, gruselig ist vielleicht gar nicht so richtig, sondern so uneasy, würde ich sagen. So, ich weiß nicht. Es ist so eine, auch durch die Musik, immer so eine leicht, mir fällt das Wort nicht ein. Uneasiness ist, glaube ich, nicht so falsch. Und diese, da gibt es ja diese Traumszene, die fand ich dann natürlich ganz gruselig.
Ja.
So, das war mein Grund, den Film überhaupt kennenzulernen. Und das war alles, was ich über Kim Novak weiß.
Kannst du den Schauspielern tatsächlich gar nichts sagen? Hab die, glaube ich, bewusst nicht gesehen vor diesem Film.
Also wir können noch sagen, wie sie heißt in dem Film. Sie heißt Madeline oder Judy, weil sie ja sozusagen 2 Namen hat. Da kommen wir noch zu. Und dann gibt es eigentlich noch die dritte oder ja, die dritte Person, die heißt Mitch. Und das ist die Freundin, nicht Girlfriend, sondern eine Freundin von Scotty, die waren aber wohl mal engaged, wie es irgendwo
war hieß. Mal verlobt.
Genau.
Ja.
Und die kennt man, kann man kennen, weil sie in 300 Folgen Dallas mitgespielt hat später.
Ja gut, das habe ich jetzt, Mist, da hätte ich sie ja erkennen müssen.
Ja. Ja,
da sah sie, glaube ich, schon ein bisschen anders aus und hatte keine Brille auf.
Wahrscheinlich, ja.
Sehr, sehr toller Charakter in dem Film.
Ja, auch eine sehr moderne Figur für die 50er.
Ja, ja, ja.
Für die Zeit schon.
Ja.
Ja.
Dann gibt es nur noch den Mann von der Judy. Nee, nicht von Judy, sondern von Madeline.
Madeline, ja. Gavin.
Genau. Und das ist der sozusagen den Hauptcharakter beauftragt, seine Frau zu beschatten. Mhm. Und ich glaube, mehr Charaktere gibt es nicht. Das war's. Mhm. Also außer irgendwie Leute, die mal 3 Minuten auftauchen.
Ja.
Sehr übersichtlich.
Ja. Genau, dann gibt's das hervorragende Intro von Saul Bass unter der Musik von Bernard Herrmann, wo man nämlich so ein Auge sieht, das ist das Auge von Kim Novak, wo dieses Spiralmuster drin vorkommt. Und dieses Spiralmuster wird auch, habt ihr es im Intro gehört? Ich habe es ja eben eingespielt. Habt ihr das Spiralmuster gehört?
Bin mir nicht ganz sicher, was du meinst.
Ja, das ist doch das Spiralmuster. Das ist der, Das ist ein Element, was in dem ganzen Film immer überall wiederkommt, Spiralen, weil sie sozusagen den Schwindel, den Vertigo.
Also das hat so ein schwindelvermittelnden Charakter. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass das ein Spiralmuster in der Musik ist.
Ja, ja, ich meinte auch nur, das ist sozusagen die visuelle, die Spirale visuell.
Die visuelle
dargestellte Spirale mit Audio untermalt. Ich spiele das nochmal kurz ein in einer anderen Version. Vielleicht. Also ist halt immer dieser Loop, genau, und wir werden noch dazu kommen, dieses Muster sieht man an mehreren Stellen im Film. Also das ist immer so unterschwellig drin und ja, da spielt Hitchcock einfach so mit. Und nach dem Intro kommt direkt eine Verfolgungsjagd auf den Dächern von San Francisco.
Oh ja. Yeah.
Und zwar jagt Scotty einen bösen Buben und fällt dabei fast vom Dach.
Und ein Streifenpolizist ist da.
Stimmt, ein Streifenpolizist.
Ein Redshirt.
Ja. Im Hintergrund sieht man Alcatraz unten die Bucht. Also San Francisco ist überhaupt sehr schön in Szene gesetzt. Mhm. Das taucht immer wieder auf mit ganz vielen von den bekannten Punkten.
Generell ist die Cinematografie in dem Film so gut. Ich habe bei einigen Szenen gedacht, boah, das groß in guter Qualität ausgedruckt, würde ich mir auch an die Wand hängen.
Zum Beispiel nachher mit der Golden Gate Bridge, oder? Das ist so ein
Exaktemente mit zwei Autos im Vordergrund.
Genau. Was wollte ich denn sagen? Ach so, Hitchcock hat ja Außenaufnahmen gehasst. Und das war ein Film, der sehr viele Außenaufnahmen hatte. Zum Beispiel in das Fenster zum Hof hat er den ganzen Hof im Studio nachbauen lassen. Mm. Wegen Control. Weil wenn man draußen aufnimmt, dann hat man Wetter und das Licht ist nicht richtig. Ist alles scheiße. Hat ihm nie gefallen. Aber hier halt viele Außenaufnahmen. Ich glaube aber, das hier war sogar im Studio wahrscheinlich. Das war ja eine Nachtaufnahme. Ja, und
ich glaube kaum, dass sie die echt haben über die Dächer von San Francisco springen lassen.
Was? Aber
der arme Polizist.
Der ist auch echt runtergefallen.
Genau.
Alles für den Job.
Da sieht man dann auch zum ersten Mal den Vertigo-Effekt tatsächlich, weil Scotty hängt dann an der Dachrinne, weil er abgerutscht ist. Und das ist ein fünf- oder sechsstöckiges Haus, also geht es echt tief runter. Und dann guckt er nach unten, dann sieht er dann hat man zum ersten Mal diesen Vertigo-Effekt. Und
der Polizist will ihm hochhelfen, verliert das Gleichgewicht und fällt in die Tiefe.
Genau.
Und das ist dann das Traumatische, was sie dazu bringt, den Job an den Nagel zu hängen.
Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich habe ja den Film in 4K gesehen. Oh. Man sieht schon, dass er da so einen Haarteilansatz vorne hat. Das hat man wahrscheinlich früher nicht gesehen. Aber
ich habe es nicht gesehen. Ich habe es in SD tatsächlich.
Siehst du? Das war damals durchaus, die Haarlinie musste immer perfekt sein. Deswegen hatten die alle so Haarteile in den 50ern und 60ern. Connery hat das auch mal erzählt, dass er das in Dr. No, also im ersten James-Bond-Film, schon hatte. Und bei Kirk sieht man das auch in Star Trek. Also das hast du wahrscheinlich, hat man das früher nicht gesehen, aber mit besserer Qualität, jetzt höherer Auflösung, fällt das voll auf. Ich behaupte zumindest, dass ich das gesehen habe. Es sieht schon sehr so aus.
Ich schieb's, wenn, einfach auf die miserable Qualität.
Das hat ja auch, das war halt zu alt, was sollst du machen? Der Jimmy Stewart.
Ja, der hatte einfach keine guten Haare mehr.
Ja. Der war da übrigens 49, der sieht auch nicht aus wie 49, oder? So sieht heute ein 69-Jähriger aus.
Also ich würde jetzt nicht sagen, so sieht heute ein 69-Jähriger aus, sondern also James Stewart ist einfach sehr gut gealtert. Also sehr wenig.
Sehr wenig?
Nein, sehr viel.
Sehr viel. Ich.
Also ja. Sehr schlecht.
Ja. Ja.
Naja, also ich finde, er ist ja trotzdem ein attraktiver Kerl.
Ja, aber genau, also es sieht schon nicht aus wie 49.
Er sieht nicht aus wie 49, ja.
Ja. Also es ist aber ja auch, glaube ich, früher sahen die Leute alle älter aus, immer, weil die wegen den strengeren Frisuren und so sowieso immer aus heutiger Sicht alle älter aussehen. Auch Sean Connery, der war im ersten Bond-Film, glaube ich, 39 oder 36. Mhm. Genau, und dann kommt so ein bisschen, das war dann so ein bisschen die Vorgeschichte schon in 2 Minuten oder so. Wir fahren noch
ruckzuck, ja.
Ja, wir fahren auch gar nicht, dass der da runtergeholt wird noch.
Nee.
Der bleibt da hängen und dann kommt die Umblende, wo er bei seiner Freundin Mitch in diesem Einzimmer-Apartment da ist, wo sie auch arbeitet.
Wo er auch irgendwie ein- und ausgeht, hat man direkt das Gefühl. Er ist so ganz vertraut, sitzt da im Stuhl und meckert
macht sie über
seine Corsage, sein Korsett, dass er aber bald abziehen kann. Und
da kann er sich
tragen eigentlich alle Männer Korsett?
Nein, das ist doch wegen dem Unfall, oder?
Ja, natürlich.
Ach so.
Wegen des Unfalls. Ja. Aber er fragt dann trotzdem, ob alle Männer Korsett tragen.
Ach so, das sagt er.
Okay. Ja, ja.
Ja. Ja, und ich finde, da merkt man aber gleich, dass die beiden ein echt ein gutes Verhältnis miteinander haben.
Da, generell
und was kommt, sie für eine Frau ist.
Ja. Und generell ist in der Szene auch sehr viel Exposition in dem Sinne, dass die beiden das nochmal, also sie reden ja dann nochmal über Vertigo, was das ist. Und dann wird auch nochmal deren beiden Vergangenheit ein bisschen aufgerollt, ne? Dass sie mal kurz zusammen waren und dann hat sie die Verlobung aber beendet und aber trotzdem noch in ihn verliebt ist. Das schwingt so ein bisschen mit. Und er sagt dann ja auch so lapidar, ja, I'm still available.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist die Exposition-Erklärbär-Szene.
Ja. Ja, es gibt ja so 1-2 Erklärbär-Szenen in dem Film. Und das ist eine davon.
Habt ihr es eigentlich in Deutsch oder Englisch geguckt?
Englisch.
Ich habe es auf Englisch geguckt.
Ja, ich auch.
Ich habe es mal auf Deutsch umgeschaltet, weil ich mag alte Synchronisationen irgendwie echt gerne. Aber die war ein bisschen over the top für mich.
Der Ton war auch viel besser in Englisch. Also zumindest in der Version, die ich hatte.
Ich glaube, ich mag halt die alten Synchronisationen, die ich als Kind viel gesehen habe.
Ja, ja, ja.
Das stimmt, ja.
Das ist wie wenn man heute dann mal Ariel hört und das ist die neue Synchronisation. Grauenhaft.
Ah, mir fällt gerade noch eines, soll übrigens gerade ein Remake gemacht werden von Vertigo.
Oh.
Aha.
Es gab doch jetzt auch eins von Das Fenster zum Hof.
Ja, das habe ich nicht gesehen.
Es ist auch gnadenlos zerrissen und gescheitert.
Okay. Ich glaube, ich habe Robert Downey Jr. gehört als Name, der da mitmachen soll. Also ich weiß nicht, es ist nur irgendwie angekündigt. Genau, hier sieht man auch, dass sie eigentlich eine moderne Frau ist für die 50, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sie ist ja irgendwie in der Unterwäscheindustrie und zeichnet irgendwie Werbung oder so. Werbedesignerin, irgendwie sowas.
Ja, sie zeigt ihm ja auch dann diesen BH, den sie da aufgestellt hat, den wohl irgend so ein Dude erfunden hat.
Ja.
In seiner Freizeit.
Genau.
Dann kommt der Auftrag. Neue Szene am Hafen. Habt ihr ihn gesehen?
Den Hafen?
Den Auftrag.
Nee, den Hitchcock.
Nee.
Ha!
Er läuft einmal von links nach rechts durchs Bild.
Richtig.
Oder von rechts nach links.
Ja, du hast ihn erkannt, von links nach rechts durchs Bild. Oder hast du sie einfach geraten?
So macht er das doch immer.
Genau. Ja, das ist so ein Ding von dem. Genau, der hat immer Cameo-Auftritte gehabt und hat sich in seinen späteren Filmen angewöhnt, die so schon sehr am Anfang vom Film zu machen, weil es ihn immer genervt hat, dass die Leute dann immer darauf warten, dass er auftaucht und sich sozusagen nicht auf den Film konzentriert haben. Und
dann kommen wir dann so, wie heißt der denn jetzt noch? Der Inglourious Basterds Regisseur.
Tarantino.
Ja, der macht das ja auch. Bestimmt auch so eine kleine Hitchcock-Hommage.
Ja, aber der macht ja nicht nur ich laufe einmal stumm
durchs Bild. Nee,
also der findet sich selber ja schon ein bisschen besser.
Naja.
Peter Jackson hat doch auch in der Szene ich glaube, wahrscheinlich hat er in jedem Film ein Cameo gehabt.
Kommt auch in so ziemlich jedem Film vor.
Ja,
oder seine Kinder auch. Also die kenne ich nur aus den Herrn der Ringe.
Ja, ich meine ja Herr der Ringe. Ich habe also ich, Peter Jackson denke ich immer an Herr der Ringe. Deswegen meine ich, in Die Gefährten, ja, weiß ich, da spielt er in Bre jemanden, der in so eine Karotte beißt, wenn die vorbei reiten.
Ja, im dritten Film hat er ja in dieser geschnittenen Szene bei den Piraten, war der auf dem Piratenschiff.
Richtig, genau.
Im zweiten, würde mich nicht wundern, wenn er da irgendwo in Helms Klamm rumgegangen ist.
Genau, also
nein, ja.
Hitchcock hat
dass
das auch
so. Dass er in der Höhle saß.
Ja, kann sein.
Bei den Toten. Ach nee, das war
ja in Helms Klamm hinten in der Tropfsteinhöhle.
Ah, okay. Kann ich, weiß ich nicht mehr.
Gucken wir gleich.
Hitchcock hat tatsächlich, ist durch von links nach rechts dieses Bild gelaufen, wie der Phil das gesagt hat.
Sag ich doch.
Und hatte so einen Instrumentenkoffer in der Hand, irgendwie so ein Horn oder sowas. Das war's dann schon. Und dann sieht man das von innen, das Büro von dem Auftraggeber, und der gibt ihm dann den Auftrag. Ja, ja, ist ja der Auftraggeber.
Richtig. Ja, was soll ihm sonst geben?
Es sieht aus wie Walt Disney, nicht? Doch.
Ich finde, die sehen alle irgendwie ein bisschen ähnlich aus.
Alle aus wie Walt Disney.
Also nicht alle wie Walt Disney, also doch auch dann dadurch, das ist einfach nur logisch. Aber ich habe das Gefühl, damals sahen die Leute alle so ein bisschen ähnlich aus. Es kann, wie du gesagt hast, daran liegen, dass die alle so diese perfekte Frisur haben mussten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass alle männlichen Charaktere in diesem Film irgendwie ähnlich aussahen.
Konformität.
Und dann habe ich tatsächlich bei Wikipedia mal die
Farben, ist überschaubar. Ja.
Habe ich dann bei Wikipedia mal die Schauspieler durchgeguckt und ich habe das Gefühl gehabt, dass die auf den Bildern auch immer den gleichen darstellen.
Der Polizist, der am Anfang vom Dach gefallen ist, als er sich umgedreht hatte, dachte ich auch erst, das ist ja auch Jimmy Stewart.
Wie gesagt, ich finde, die sehen alle ähnlich aus. Die könnten alle irgendwie verwandt sein.
Ja, ja, und das ist ein alter Kumpel von ihm, von Scotty, aus dem Krieg, glaube ich. Und
College. Aber das ist vielleicht auch wie Krieg so. Für manche.
Das ist eine Art Krieg.
Und der ist verheiratet mit einer Frau, die sozusagen auch den Reichtum mit in die Ehe gebracht hat. Er ist nämlich jetzt hier irgendwie so ein großer Schiffsräder. Und er will, dass Scotty seine Frau beschattet, weil sie nämlich manchmal nicht weiß, wo sie ist, so sagt er das hier, oder? Sie taucht irgendwie auf und ist lange weg und weiß nicht, dass sie da gewesen ist, solche Geschichten. Das findet Scotty ein bisschen skurril und will das eigentlich gar nicht machen, macht's dann aber doch.
Ja.
Das fand ich übrigens irgendwie sehr schön gemacht in der Szene, weil er erzählt ihm ja von seiner Frau, ne? Aber halt er sagt, glaubst du daran, dass die Toten Besitz von einer Person ergreifen können? Da sagt er, nee, glaube ich nicht dran. Dann sagt er, ja, bist du mir auch keine Hilfe. Ne? Dann tut's mir leid. Und bevor Scotty ihren Raum verlässt, dreht er sich nochmal um und sagt, er wollte nicht so unhöflich sein. Ne? Und das finde ich so einen eleganten, ich komme wieder, also, ne, das, also er kommt, sprichwörtlich bleibt er im Raum oder und im Gespräch und dieses Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Wisst ihr, wie ich meine, dass das halt so schön eingerenkt wird, dass er dann doch einlenkt und nicht so, aha, deine Frau ist besessen, ja, okay, dann tue ich dir den Gefallen.
Ja, auch über diese ganze Szene gibt es ein YouTube-Video, nämlich wie das Blocking in diesen Szenen ist. Die ist sehr dynamisch. Die bewegen sich die ganze Zeit durch den Raum, während die miteinander reden. Und das hat mal jemand analysiert. Kann ich auch mal verlinken, ist auch interessant, wenn man sich so ein bisschen für Filme machen interessiert.
Ja, generell auch wie Cinematografie, wenn die Kamera von unten filmt und Scotty sieht man, ich glaube, links irgendwie in der Ecke sitzen und sein Auftraggebernamen vergessen, der steht halt etwas weiter im Hintergrund, aber über ihm.
Genau.
Ja, und erzählt von oben herab so, was zu tun ist. Also ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, aber es ist mir im Kopf geblieben.
Genau, und das hat mal jemand analysiert auf YouTube, hat da irgendwie so Figürchen reingemalt, wer gerade wo ist und wen die Kamera jetzt in welchem, sagen, im Vordergrund und im Hintergrund hat. Das ist interessant. Genau, bevor ihr zu diesem Friedhof folgt, ist die erste Szene ja in diesem roten Restaurant.
Ah, stimmt, ja.
Ernie's.
Richtig, da sind sie ja noch öfter in Ernie's. Und das ist so die erste Farbpracht, sag ich mal, weil das ja komplett rot ist, dieses Restaurant. Und sie hat das grüne Kleid an. Also sie sticht da ja so voll raus. Und ich finde, dass man hier schon sieht, wenn man den Film zum zweiten Mal guckt, dass sie das alles spielt. Dass sie sich extra so hinstellt, dass, dass Scotty sie sieht. Weil es gibt dann so eine Szene, wenn sie rausgeht sozusagen, dann beobachtet er sie ja so in dem Spiegel und sie guckt ihn so ganz kurz an. Und man weiß beim ersten Mal gucken halt nicht, warum sie das denn macht. Und beim zweiten Mal weiß man das dann aber, weil sie das ja alles spielt, was sie hier
das
tut.
Das macht total Sinn gerade für mich, weil also ich habe ihn beim ersten Mal gesehen und wo man dann die Frau ne, im Profil so sieht und wie er leicht über die Schulter guckt und sie steht da aber und lässt sich anschauen, dachte ich, das ist einfach nur ein filmisches Mittel, um die Frau so schön vor dem roten Hintergrund darzustellen. Ja, aber dass das noch diese zweite Ebene hat, wird mir jetzt sehr bewusst, ja.
Dann folgt er zu diesem Friedhof, was du meintest, Ben.
Genau. Ja, da besucht sie ja dann das Grab einer Person, einer Frau namens Carlotta Valdez oder Valdez, keine Ahnung. Und trauert, beziehungsweise ist eben vor diesem Grab.
Mhm. Ist euch da was am Bild aufgefallen?
An dem Bild oder auf dem Bild?
An dem Bild. Nee, ich meine also das, nicht das Bild oder so, was sie anguckt, das ja später,
ach so,
sondern ja. Das Filmbild.
Wie sie da am Grab steht?
Ja. Oder? Draußen, genau diese Szene draußen auf dem Friedhof, die ganze.
Also mir ist nichts aufgefallen.
Du hast ja auch auf dem Handy geguckt.
Die Blumen, die Pflanzen.
Alles war weiß überstrahlt, so fast wie elbisch, nur halt nicht so gut, weil man es nicht so gut...
Ich dachte, das wäre einfach schlechte Kamera draußen.
da wurde Vaseline auf die Linse geschmiert, damit es diesen Überstrahleffekt hat. Das soll halt alles so ein Entrückungseffekt sein, wirklich so ähnlich wie Galadriel und Elben. Deswegen ist das so, so matschig weiß.
Ah, das wusste
ich. Okay. Weil da ist es ja auch so, ne, er nähert sich ja und wenn sie dann den Grabstein verlässt, dann versteckt er sich so halbherzig kurz und sie müsste einfach nur nach rechts gucken und würde ihn sehen, aber sie hält dann so inne und geht nach links. Und ne, jetzt, wenn man den Film einmal gesehen hat, versteht man auch das.
Ja. Weil das nämlich am Anfang beim ersten Mal eigentlich sehr inszeniert aussieht und beim zweiten Mal versteht man, dass das inszeniert ist, aber eben nicht durch den Film, sondern durch die handelnde Person. Da sieht man, glaube ich, auch zum ersten Mal wieder, wir sind ja wieder bei Spiral, dass sie so einen Wirbel im Haar hat. Ach nee, das sieht man jetzt in dem Kunstmuseum, das kommt nämlich danach. Genau.
Ja, dann sieht man sie.
Das ist auch hinten. So ganz subtil darauf hingewiesen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt.
Genau, da hat sie doch auch schon das Medaillon am Hals, das gleiche, oder? Nicht nur den Wirbel, sondern auch diese Kette, diese rote Kette.
Sie hat auf jeden Fall, sie holt ja ganz am Anfang einen Blumenstrauß und ich dachte dann erst, sie legt den vielleicht auf den Friedhof nieder. Aber den hat sie ja auch noch mit dabei im Museum und der liegt neben ihr auf der Bank und dann fährt die Kamera eben auf diesen Blumenstrauß und dann auf das Gemälde, wo exakt der gleiche Blumenstrauß abgebildet ist und dann auf das Haar von ihr und dann wieder auf das Haar der Frau, die auf dem Gemälde abgebildet ist und das ist genau die gleiche Locke, genau die gleiche Spirale hinten im Zopf und zufälligerweise steht dann ein Wärter, den Scotty so ranwinken kann und fragt, wer die Frau ist. Also nicht die da vor dem Gemälde sitzt, sondern auf dem Gemälde ist.
Mhm.
Und das ist besagte Carlotta Dingensburg.
Weil das.
Ja.
Ach so, was man auch noch sagen kann, wir sehen das ja eigentlich immer alles aus der Perspektive von Scotty, fast durch den ganzen Film. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das hier sehen wir jetzt sozusagen alles und das, was ihm jetzt sozusagen hier vorgespielt wird, was man ja nicht weiß, dass es ihm vorgespielt wird, das wird auch sozusagen dem Zuschauer deswegen vorgespielt. Und Scotty fragt sich jetzt halt, repräsentativ für den Zuschauer, ist das jetzt da doch, ist sie irgendwie, ist das jetzt ein Geist? Und Das kommt ja jetzt gleich dann irgendwie so raus, dass sie irgendwie die Nachfahrin von dieser Carlota Valdez ist, die, ich glaube, mit 26 oder so sich umgebracht hat, weil ihr Kind weggenommen wurde. Und sie ist die Urgroßmutter von, oder Urgroßmutter?
Urgroßmutter.
Urgroßmutter von.
Aber ich hatte es so verstanden, dass sie durch Trauer gestorben ist, weil ihr Kind weggenommen wurde, aber ihre Tochter, also die Oma,
ja,
dass die sich umgebracht hätte.
Ach so, vielleicht auch so.
Was ja auch der zweite Erklärbär-Moment ist irgendwie im Film, weil Scotty geht dann ja zu Mitch wieder und das spiegelt auch so schön deren Beziehung wieder, mitten in den 50ern, der geht einfach zu ihr in die Wohnung, wie in Friends oder in anderen Sitcoms. Und fragt, kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte von San Francisco auskennt? Ach ja, andere Frauen würden sich darüber freuen. Hallo, du siehst gut aus heute und du kommst so in meine Wohnung. Aber ja, kennt sie, und dann fahren die ja zusammen zu diesem Bücherhändler.
Ja.
Und er erzählt das auch, dann die Geschichte, und sehr interessanterweise wird das Bild dann sehr dunkel,
ja,
während sie in dem Bücherladen sind.
Es wird immer dunkler langsam.
Genau, immer dunkler, und wenn sie draußen sind und diese Geschichte wortwörtlich vielleicht ein bisschen hinter sich lassen, auch wenn sie jetzt im Kopf mit sich rumtragen, wird es plötzlich wieder heller. Oder
macht
es wird
er das, heller, dann weil macht sie jetzt wissen, Licht
was
an.
Sie machen wollen.
Ja, ja, genau. Kann man so sehen. Aber in Wirklichkeit macht er dann das Licht an hinten.
Das muss aber doch irgendeine Bedeutung haben.
Ich denke,
dass... Er macht ja nicht einfach das Licht an, weil eine Wolke vor die Sonne kommt, oder?
Nee, es ist Abend. Also... Das hat natürlich eine Bedeutung. Es wird ja nicht so schnell normalerweise dunkel. Das sollte schon genau diese Düsterheit dieser Story untermalen, die da gerade erzählt wurde. Aber ich weiß nicht, ob er da jetzt sagen kann, dann wird es hell, weil sie dann eine Idee haben, weiß ich nicht. Er macht dann auf jeden Fall das Licht an im Hintergrund. Wir haben die Szene im Hotel noch vergessen. Die kam noch davor.
Oh, ja, stimmt.
Und zwar fährt nämlich nach dem Kunstmuseum, fährt Madeleine dann in ein Hotel. Scotty sieht sie dann auch oben so im Fenster stehen, wie sie das Fenster aufmacht. Es gibt später noch mal in einem anderen Hotel eine Szene, die genauso die gleiche ist. Und dann geht er da rein und zu dieser Frau am Tresen. Und da muss ich irgendwie an In the Mouth of Madness denken, wo diese Hotelfrau ihren Mann am Bein angekettet hatte, der da unter dem Tresen lag. Aber das war hier wohl nicht so.
Das haben wir zumindest nicht gesehen.
Sie ist ja dann auch hochgegangen. Ja. Vielleicht hat sie ihn abgebunden. Vielleicht macht das auch gar nicht jede Frau hinterm Tresen.
So.
Ja, und das ist dann natürlich auch sehr, sehr mysteriös und skurril. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Wahrscheinlich ist sie durch die Hintertür raus. Aber Scotty denkt sich ja jetzt nach und nach, gibt es irgendwie doch Geister oder sowas, kann man sich jetzt halt die ganze Zeit überlegen. Denn die Frau am Tresen sagt, sie hätte die gar nicht gesehen und die sei gar nicht da. Aber Scotty hat sie ja vorher oben gesehen. Ja. Und dann ist sie aber auch nicht da, wenn die Frau nachguckt. Und er findet sie dann wieder in ihrem Apartment. Also da steht ja dieses grüne Auto davor, in dem der Blumenstrauß auch liegt. Ja, und dann kommt, glaube ich, wir müssen jetzt nicht nochmal die Szene mit dem Auftraggeber besprechen, weil das haben wir eben schon besprochen, dass das ihre Urgroßmutter ist. Und dann kommt nämlich wieder eine Szene im Kunstmuseum, wo er sie wieder verfolgt. Und dann geht's nach Presidio und zur Golden Gate Bridge, wo es wirklich diese tolle Szene gibt. Auf großer Leinwand zumindest. Wo man dieses Vorsee sieht unter der Golden Gate Bridge mit den zwei Autos und dann, wie sie da ins Wasser fällt oder Schrägstrich springt und Scotty sie dann rettet. Da habe ich mir aufgeschrieben, Bilder wie Bilder.
Ja.
Wirft ihr dann noch nach und nach die Blumen ins Wasser. Sie hatte diesen Blumenstrauß immer noch bei sich und lässt sie ja dann so nach und nach ins Wasser fallen, bevor sie ja dann den gleichen Weg geht.
Ja. Aber Scotty ruft dann nicht den Krankenwagen, nein, er nimmt sie mit zu sich nach Hause.
Wo ich erst nicht so gecheckt habe, warum nimmt die mit nach Hause und bringt sie nicht zu ihrem Ehemann? Aber es macht natürlich komplett Sinn, ne? Weil er will ja nicht verraten, dass er einen Auftrag hat, dass er sie verfolgen. Muss alles platzen lassen, dass ihr Mann sie verfolgt. Rückblickend wäre es vielleicht trotzdem die bessere Entscheidung gewesen. Ne? Ja. Er macht dann jetzt eben, ich bin da zufällig lang gelaufen. Ne? Und dann hat er sie gerettet. Und generell aber auch bis dahin, der hat sie ja immer superschwellig verfolgt, ne? Im Auto.
Stand quasi.
Wo ich auch dachte, mein Gott, okay, wahrscheinlich wurde das damals im Kino so dargestellt, aber es war, er hätte nur hinter ihr herlaufen müssen, die ganze Zeit in eine Zeitung gucken.
Mit einem großen Loch drin.
Genau. Aber auch jetzt macht es einfach Sinn, weil es ist egal.
Ja, und das Ganze mit diesem Todeswunsch und so, das ist natürlich alles Teil des Plans, um hinterher sagen zu können, aha, sie hat ja diesen Todeswunsch und dann hat sie sich umgebracht. Ja.
Was? Spoiler?
Ich hab doch gesagt, wir spoilern.
Ach so, aber doch uns nicht.
Ach so.
Ich muss doch den Film noch gucken.
Ja, er bringt sie zu sich nach Hause. Sie ist dann erst so ein bisschen erschrocken, weil sie nicht weiß, wo sie ist.
Ja.
Unterschiedlich spielt das. Und dann ruft er, glaube ich, ihren Mann nochmal an. Genau, und dann sagt er nämlich, dass ich dachte, da hätte er gesagt, dass sie jetzt 26 ist und dass Carlotta committed suicide with 26.
At 26,
ja. Mhm. Mitch kommt dann noch vorbei. Das ist dann mal eine ganz kurze Szene, die man nicht aus Scottys Perspektive sieht. Mitch kommt draußen vorbeigefahren und sieht, dass er jetzt Damenbesuch hat. Aber das ist auch 10 Sekunden.
Hm.
Dann ist sie
ja. Da weiß man auch nicht so genau, wie das zu werten ist, ob sie sagt, good for you, good for you. Aber irgendwie findet sie es auch nicht so gut.
Ja. Und dann ist ja, ich glaube, wenn er vom Telefon zurückkommt, ist ja Madeleine auch weg.
Genau.
Dann verfolgt er sie ja wieder mit dem Auto die ganze Zeit. Das ist eine sehr lange Szene, wo er immer hinterher fährt. Und auch hier wieder immer in Spiralen. Also es geht immer die Straßen von San Francisco bergab um die Kurve. Und er weiß ja auch gar nicht, er guckt ja die ganze Zeit, was fährt die denn für ein Quatsch? Hebt die Hände, weil sie erstmal links, dann rechts und wieder. Kommt sie wieder bei seinem Haus dann irgendwann an, weil sie sich bedanken will. Ich glaube, dann fahren sie in die Redwoods. Ich weiß nur nicht mehr, wieso.
Weil sie beide sich schon so ein bisschen zueinander hingezogen fühlen, beziehungsweise er sagt dann, ja, also er fragt sie, was sie machen will noch den Tag, ne, ob sie shoppen geht. Also, ne, keine Ahnung. Und er so, ja, keine Ahnung. I'm strolling. Und dann meinte er, why don't we stroll together? Und dann sagt sie so ganz schlau, you can't do that. When two are together, there's always a goal. Das stimmt ja irgendwo, ne? Also, so metaphorisch. Ja, und dann fahren sie tatsächlich zu den Redwoods.
Ja, da, wo Star Wars gedreht wurde. Nördlich von San Francisco. Also die Evox.
Nicht Tatooine.
Nein, nicht Tatooine. Das fand ich als Kind auch so gruselig, wenn sie da diese Baumringe betrachtet und sagt, das ist da, wo ich gestorben bin.
Ja. Und das ist ganz, also natürlich, sie lebt ja noch, also sie meint nicht sich selber, ne? Aber es ist so ein bisschen im Baum noch rein.
Als wäre sie der Geist sozusagen von Carlotta.
Ja. Und dann wandelt sie ja auch zwischen den Bäumen und verschwindet aus dem Blick. Und da dachte ich auch so, boah, wenn die jetzt gleich nicht mehr da ist, ne?
Und die Kamera guckt ja auch so halb rum um den Baum und dann ist sie ja auch nicht da, weil sie noch weiter um den Baum rum ist. Aber sie steht dann da.
Ja. An dem Baum gelehnt.
Die Szene hier in dem Wald läuft auch bei 12 Monkeys im Kino, als sie am Ende in das Kino flüchten.
Ah. Ich habe letztens noch mal gesehen, bei Twister läuft im Autokino Shining.
Okay.
Die Szene, wo Nicolas Cage, wo er halt mit der Feuerwehraxt in die Tür schlägt.
Jack Nicholson,
genau. Und wenige Momente später kommt ja der Tornado und zerfetzt einfach die komplette Leinwand. Also es hat schon auch einen bildlichen Zusammenhang. Aber zurück nach 1958.
Aber zurück nach Shining. Ich glaube, da hat auch Saul Bass den Titel des Poster gemacht, das Bekannte. Ach,
guck mal, ich mache nicht vollkommen fremde Referenzen.
Ja, jetzt kommt so die Liebesszene, weil sie stehen dann an der Küste und küssen sich unter romantischer Musik.
Und vor der Brandung.
Genau.
Ja, und dann weiß man ja schon, wohin es geht. Also das ist auch diese Liebesfilmkomponente in dem Film. Der hat ja einige Komponenten. Also Psycho-Thriller natürlich. Aber auch ein bisschen übernatürlich.
Mystery,
genau. Und Liebesfilm auch noch mit dabei.
Ich glaube, sie hat ihm ja jetzt auch vorher so ein bisschen foreshadowed, dass sie sozusagen an einem leeren Grab steht und dass sie diese Glocke und den Turm da in ihren Träumen sieht.
Ja, das ist wie, als wenn sie durch einen Gang läuft mit Spiegeln, und aber die Spiegel sind alle ein bisschen zerbrochen und sie kann nicht ganz erkennen, was es ist. Und kennt nur oder sieht nur ein paar Bruchstücke wortwörtlich.
Zurück in San Francisco kommt jetzt Scotty zu Mitch.
Ja.
Die sich als Madeline bzw. ihre Großmutter gemalt hat, was Scotty nicht so witzig findet.
Ja.
Auch da sagt er dann nichts Böses, sondern einfach nur so, ich glaube, wir gehen ein anderes Mal ins Kino.
Not cool, habe ich auch gedacht. Not cool, Mitch, echt nicht cool. Aber das zeigt, ich finde, das und noch eine spätere Szene sind so zwei richtig wichtig, also ganz am Anfang die Szene zwischen den beiden auch, wo sie ihm ja hilft, Schritt für Schritt so eine Stufenleiter hochzugehen. Und dann, wenn ihm wieder schwindelig wird, sagt sie, ach komm, wir schaffen das schon. Oder diese Umarmung der beiden drückt das aus. Aber jetzt die, wie sie sich die Haare rauf, nachdem er gegangen ist, zeigt so, dass sie ihn ja doch noch liebt und sich, glaube ich, auch so ein bisschen reindrängen wollte in diese sich anbahnende Geschichte zwischen Madeline und ihm, indem sie sich als das Porträt malt. Und das geht ja voll nach hinten los und sie ist absolut verzweifelt und rauft sich die Haare. Und das zeigt so diese, dass sie ihn halt doch noch sehr liebt.
Ja. So, und dann kommt es zum Finale. Also zum vorläufigen Finale. Denn Madeline besucht ihn dann irgendwann wieder. Ich glaube, das ist sehr früh morgens. Er verlässt ja dann abends hier Mitch und dann kommt sie ganz früh am Morgen. Und dann reden sie wieder über diesen Kirchturm und so. Und er sagt, das gibt's alles, da warst du bestimmt schon mal. Der kennt es nämlich. Was wahrscheinlich auch durch den Auftraggeber so inszeniert wurde, weil er Scotty kennt und weiß, dass er diese Mission kennt vielleicht. Dass sie sozusagen die ausgewählt haben. Und das ist nämlich irgendwie, es gibt natürlich diesen Kirchturm, weil das ist irgendeine spanische Mission, die so ein Museum ist, die noch wie vor 100 Jahren aussieht.
Und das ist ja total passend, ne? Weil das passt dann ja auch mit der Urgroßmutter zusammen, mit der Zeit, dass sie vielleicht da war und dann, ne?
Ja, genau.
Sich da oder die Großmutter sich da zu Tode gestürzt hat, wie auch immer.
Da fahren sie dann hin.
Generell, wo du gerade Kirchturm sagst, auch wenn er ihr zu dem Friedhof folgt und auch ein, zwei andere Male, sieht man eben auch wieder so Einstellungen von unten zu ihm und im Hintergrund sind Türme. Von Kirchen, von anderen, also Hochhäusern. Und das war so präsent, dass ich schon am Anfang dann gedacht habe, das hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Also natürlich die Höhenangst damit verbunden. Aber da gibt es jetzt ja auch einen sehr wichtigen Turm.
Ja.
Und die fahren dann ja hin und sind in den Ställen, weil von den Ställen hat sie auch erzählt, dass ich glaube, dass sie da gespielt hat oder irgendwie sowas in den Träumen. Mhm. Da gab es Pferde und die Pferde da sind jetzt aber alle nur noch Attrappen. Also das ist alles nur noch ein Museum. Und dann rennt sie aus dem Stall raus auf die zentrale Wiese der Mission und die beiden reden noch ein bisschen. Sie will sich immer losreißen und ich weiß diesen zentralen Satz nicht mehr. Sie meint Ja, irgendwas mit, du musst mich gehen lassen und dann, wenn du mich liebst, lässt du mich gehen. Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ich auch nicht, aber auf jeden Fall hat sie das jetzt alles so foreshadowed in dieser Szene, was jetzt passieren wird. Das ist eigentlich schon klar.
Sie rennt dann ja in die Kirche rein und sagt, vertrau mir, du bleibst draußen, ich muss rein in die Kirche.
Genau, ihr rennt ihr dann aber hinterher.
Bis zur Treppe.
Weil dann kommt die wirkliche Inszenierung des Vertigo-Effekts. Mhm. Wenn er nämlich die Treppe hochgeht und dann nach unten guckt in diesem schmalen Treppenhaus zwischen den Treppen durch, dann kommt extrem dieser Vertigo.
Braucht man so ein typisches Turmtreppenhaus, was an den Rändern lang geht und du kannst durch die Mitte nach unten gucken.
Genau. Das haben sie übrigens horizontal aufgebaut, damit die Kamera eben auf diesem Dolly-Wagen nach vorne fahren kann. Das heißt, das lag in Wirklichkeit, dieses Treppenhaus. Für diese Aufnahme. Nicht während er hochgelaufen ist. Nur wenn er
hoch. Aber das gibt es ja auch in Batman zum Beispiel, wenn die an den Häuserwänden hochlaufen. Ja, und dann hat er einen Schwindelanfall, hält sich fest und sie ist aber schon durch die Falltür oben in den Glockenturm, also in den Glockenraum des Turms. Und dann hört man sie nur noch schreien und er sieht sie am Fenster vorbeifallen und sie fällt auf das Dach der Kirche und ich starrt. Und dann dachte ich, jetzt endet der Film. Das ist doch ein kurzer Hitchcock-Film. Da habe ich gesehen, ach nee, der geht ja auch eine Dreiviertelstunde.
Genau, das war so ein bisschen über die Mitte jetzt. Ich glaube, ich glaube 115 Minuten oder so. Nee, Quatsch, der dauert ja über 2 Stunden sogar.
Der dauert 128. So 2 Stunden, 10 Minuten.
Ja, genau. Aber es war dann so irgendwie bei 1 Stunde 15 oder so, waren jetzt dann schon um. Ja, und dann
beginnt für mich auch die deutlich düsterere, schwerer zu guckendere Hälfte.
Ja, wobei ich sagen muss, jetzt so die 10, 20 Minuten jetzt vor dieser Szene, die fand ich immer schon ein bisschen lange. Also das waren so die, da gucke ich immer schon mal so auf die Uhr. Und ich finde, da ab dieser Turmszene wird es ja jetzt, weil das sich jetzt ganz viel rumdreht, wird es ja dann wieder interessanter. Weil jetzt kommt ja gleich obwohl das kommt ja noch gar nicht. Es kommt jetzt noch gar nicht der Reveal. Jetzt kommt ja erstmal diese Anhörung oder was das da sein soll.
Ja, genau.
Fast wie so ein Gerichtsverfahren.
Genau. Ja, es ist ein
Gerichtsverfahren.
Weil da sind ja auch Geschworene, stimmt.
Ja, ich frage mich nur, warum die das in der Mission machen und nicht im Gerichtssaal.
Ja.
Und das ist halt der zweite Erklärbär-Moment, der nochmal schön darlegt für alle, die vielleicht den ersten halben Film auf die Uhr geguckt haben, was jetzt eigentlich hier passiert ist.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht eine Erklärbär-Szene, sondern das geht doch hauptsächlich darum, den zu blamen, um die Schuld vom Mann.
Ja, aber es wird schon nochmal alles sehr haargenau zusammengefasst, der Hergang und so weiter und das zusammen, ne? Weil dies und jenes, deswegen wurde er beauftragt, die Frau zu verfolgen. Aber du hast auch recht, es wurde halt immer auch schon mal, ne?
Ja, der Film hätte auch einfach hier anfangen können.
Dass er den Schwindel hat und dass das alles schon mal passiert ist.
Genau, aber schon unter dem Aspekt, dass die ganze Schuld hier sozusagen auf ihn geschoben wird. Dass er sozusagen der Schuldige ist und auf keinen Fall der eigentliche Ehemann. Weil er hat ja alles getan, um seine Frau zu helfen.
Ja, das aber, also schuldig ist er auch nicht. Es wird ja so schon auch dargestellt, dass er aufgrund seines Zustandes nicht hätte anders agieren können. Also sein Zustand ihm an der Rettung gehindert hat.
Ne? Er wird ja auch nicht verurteilt, aber er steht schon als der Dumme da.
Ja, das merkt man ja auch, dass er Schuldgefühle hat.
Genau. Dann ist er nämlich, glaube ich, auch schon in der nächsten Szene. Ach so, hier sein Kumpel, der ihn beauftragt hat, der sagt jetzt noch, ach übrigens, ich bin dann mal weg. Mach's gut.
Ja.
Ich habe ja jetzt mein Geld. So sagt er das nicht. Bin jetzt in Europa oder sowas.
Ja, genau, nach Europa will er.
Ja, also er hat es anders formuliert. Er sagt, er kommt mit der Trauer nicht klar.
Ja, ja. Geht jetzt. Genau.
Macht's gut, ihr Trottel.
Und dann ist Scotty in so einem Mental Health Institute.
Ja, er hat ja erst noch seinen Nervenzusammenbruch. Die Traumszene.
Oh, ja, stimmt. Die berühmte Traumszene, die war auch gruselig als Kind.
Da standst du im Flur und hast gedacht, ei.
Da muss ich direkt mal die Musik zu einspielen.
Er hat einfach geschrien im Flur.
Tim, Ruhe ins Bett. Oh nein, dann habe ich einen Albtraum.
Ich spiele die Albtraumszene ein. Mit Kastagnetten, weil spanische Mission, versteht ihr? Das ist halt dann wieder so eine Szene auf dem Friedhof. Carlotta steht auch, glaube ich, in dem Gerichtssaal dann plötzlich mit dem Medaillon da. Das sind alles so, ja, entrückte Szenen.
Das sieht total weird aus. Die stehen da ja nochmal beide am Fenster im Gerichtssaal. Auftraggeber und Scotty, und dann steht dazwischen dann die Carlotta und guckt mit so ganz komischen Augen. Weiß nicht, ob sie direkt in die Kamera guckt. Also wenn er aufwacht, guckt er ja direkt in die Kamera.
Ja.
Und er besucht, revisitet viele der Orte und wandelt durch von einem Ort zum anderen. Also die Orte verschmelzen und immer wieder wird das Bild rot, ich glaube auch blau oder grün, und dann wieder rot. Wahrscheinlich auch, um diese ganzen verschiedenen Gefühle zu untermalen. Also diese Liebe, rot, ne? Und er hat aber, sein Kopf wird ja auch manchmal groß gezeigt und er hat schon so eine Out-of-Bed-Chaos-Frisur.
Ja, das ist doch, wenn er ins Grab fällt hier.
Wo aber auch Carlotta drauf stand, glaube ich. Also jetzt nicht irgendwie sein Name, oder?
Ja, da stand Carlotta drauf, genau, hat man gesehen. Ja, Mitch besucht ihn da in diesem Mental Health Institute, aber er ist völlig, wie nennt man das? Er redet nicht. Apathisch? Keine Ahnung.
Apathisch.
Katatonisch. Ja. Katatonisch. Katalog?
Vielleicht. Katalonien. Ja,
katatonisch kann auch sein.
Er ist in Katalonien.
Ja, und sie spielen Mozart, weil Mozart hilft bei allem, sagt der Arzt.
Ja. Aber Mitch sagt dann hinterher zum Arzt, hier hilft Mozart nicht.
Ja, und das ist auch so eine krasse Einstellung, dieser dunkle Flur, den sie dann lang geht. Und das ist das letzte Mal, dass man Mitch sieht. Und diese zweite Szene mit ihr ist auch so richtig krass irgendwie. Ne, sie versucht dann ja noch ihm nochmal zurückzuholen, oder halt, ne, sie umarmt ihn, gibt ihm einen Kuss auf die Wange, aber der reagiert gar nicht, und das ist das letzte Mal, dass man sie sieht, und sie verabschiedet sich halt mit diesem Gang den Flur runter, guckt nochmal auf sein Zimmer und dann Schnitt. Und dann sieht man die Person nie wieder in dem Film.
Stimmt, ja. Mhm. Sie sagt ja dem Arzt noch, dass Mitch Madeline geliebt hat und sie immer noch liebt. Und dann geht sie weinend weg.
Ja, und er sagt, das macht das alles noch schlimmer, schwieriger.
Hm. Und ich glaube, ist das dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn er dann wieder draußen ist, glaube ich. Das wird irgendwann mal gesagt. Das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Er sieht ja dann auch überall in allen Personen auch Madeline.
Mhm. Also das ist halt diese Besessenheit. Der ist nach wie vor von ihr besessen.
Ja. Er sieht so eine alte, ältere Frau, die das Auto gekauft hat, das grüne Auto von ihr.
Ja.
Und ich habe am Anfang auch gedacht, das wäre sie. Ne?
Ich glaube, das war die auch am Anfang, als man die in der ersten Einstellung gesehen hat.
Das kann auch sein.
Weil wir ja durch seine Augen grad, sozusagen gucken.
Ich wollte gerade fragen, ob es das in 4K auch war.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war die schon. Es gibt noch so ein paar andere Szenen, wo man auch als Zuschauer denkt, sie ist das, und wenn sie dann näher kommt.
Ja, in Ernie's zum Beispiel.
Genau, richtig. Ja. Und dann trifft er ja noch das Mädchen im grünen Kleid, richtig, nämlich Judy, die ihn auch an Madeleine erinnert.
Die sieht ihr aber auch ähnlich.
Gell?
Du meinst dieselbe Schauspielerin.
Genau, weil es natürlich dieselbe Schauspielerin ist.
Ach so.
Und ihr folgt er dann zum Hotel. Da sieht er nämlich auch dann wieder genauso, dass sie das Fenster genauso öffnet wie in diesem anderen Hotel, wo Madeleine vorher war. Und dann geht er einfach rein und sie tut dann auch so, als hätte sie Angst vor ihm, weil sie nicht weiß, was er will, obwohl sie das natürlich ganz genau weiß. Und weil sie
ihn vorstellen, dass sie wirklich Angst vor ihm hat, weil er ist ja schon ein bisschen gaga.
Ja, aber sie sagt ja selbst später, sie hätte ja an der Stelle auch einfach abhauen können, nachdem er weggegangen ist.
Ja.
Aber sie liebt ihn ja offensichtlich auch und deswegen macht sie ja dann auch trotzdem mit. Weil er schlägt ihr vor, sie könnten ja was essen gehen. Und da sagt sie zu und in einer Stunde holt er sie ab oder so, sagt er, glaube ich. Und dann geht er weg. Mhm. Und dann kommt die große Szene, die der große Cliffhanger, nee, Cliffhanger nicht, Wende, Turning Point ist für den Zuschauer, sodass wir nämlich durch sie, jetzt sehen wir zum ersten Mal eigentlich ihre Perspektive und nicht mehr die von Scotty, und sehen ihre Gedanken und sehen, dass das alles inszeniert war, dass sie sozusagen die Treppe hochgelaufen ist und oben stand der Ehemann mit der Leiche seiner Frau und hat die runtergeschmissen.
Moment, sehen wir es jetzt schon? Weil
das sehen wir jetzt schon.
Ja, das sehen wir jetzt schon.
Ja. Ja.
Weil ich hatte echt, ich habe es erst in dem Moment, in dem er geht und sie dann so zur Seite guckt, habe ich gedacht, ach so. Und war so für eine halbe Sekunde stolz auf mich. Und dann hat man einfach alles erzählt bekommen.
Ja. Achso, du hattest da dann begriffen, dass sie das ist, oder was?
Oder nein, was aber das so? Nein, also nicht zu 100, aber dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Also, dass sie nicht einfach nur irgendjemand ist, die ihr halt ähnlich sieht.
Ja.
Aber also, stimmt, ja, das muss jetzt sein,
weil an der Geschichte.
Weil das rückt auch alles Folgende noch ein bisschen in ein anderes Licht. Weil das, was jetzt gleich folgt, also seine Besessenheit von Madeleine und wie er sie auf Julie überspielt, das ist absolut unheimlich. Aber man denkt dann, ja, selbst schuld, ne? Also dann hält sich das Mitleid mit ihr auch ein bisschen in Grenzen.
Boah, ich finde schon, dass man eigentlich am Ende mehr so auf der Seite von ihr ist, als auf der Seite von ihr.
Ja, am Ende auf jeden Fall, weil es wird ja immer dramatischer. Ja. Es wird ja immer schlimmer.
Ja, aber was hier halt passiert, also das ist der große Reveal. Also ich will jetzt nicht mit Sixth Sense vergleichen, aber ich finde schon, das habe ich ja schon gesagt, das führt auch dazu, dass man den ersten Teil ganz anders sieht, wenn man ihn nochmal guckt, wenn man das weiß. Mhm.
Das stimmt, ja.
Und dass hier jetzt schon alles erzählt wird, ist der typische Suspense-Effekt, den ja, jetzt hätte ich fast gesagt Sherlock Holmes, nein, ich meinte Alfred Hitchcock, ja, so ja hochhält und auch erfunden hat, dass man eben dem Zuschauer mehr Informationen gibt als dem Protagonisten, um die Spannung dadurch hochzuhalten, dass man weiß, dass was er nicht weiß. Und deswegen wird es hier schon erzählt. Man hätte es ja auch erst ganz am Ende erzählen können. Aber man will halt dadurch sehen, wie Scotty damit umgeht, weil der erfährt das ja erst später. Nämlich als er das Medaillon dann später sieht, dass sie das ist. Und deswegen schreibt sie auch nur diesen Brief, den sie dann auch wieder wegwirft, weil sie schreibt ihm dann einen Brief, wo sie das alles erklärt, nur damit es der Zuschauer jetzt weiß.
Ja, und dann beginnt eben diese langsame Transformation von Judy zu Madeleine.
Mhm.
Na, die beiden kommen dann doch zusammen und irgendwie sind sie vielleicht auch glücklich. Jedenfalls sagt er ihr dann, ne, das sind die ersten glücklichen Zeiten, die er nach seiner Zeit im Asylum hat. Aber es fängt dann an mit den Klamotten und geht dann eben auch so weit, dass sie ihre Haarfarbe ändern soll und hier und da. Und dann soll sie die Haare auch noch anders tragen. Und es wird dann eben, also es wird immer krasser, diese Besessenheit von ihm, dass er so eben Madeline zurückholen will und diesen Charakter Julie, den er ja noch denkt, der existiert, dass das zwei unterschiedliche Personen sind, eigentlich komplett ausradiert.
Ja, er baut sie immer weiter um, genau.
Und er ist auch jetzt immer mehr der Entrückte, was krass ist, ne? Weil sie hat die Wahnsinnige ja nur vorgespielt und er wird immer wahnsinniger gerade. Ja.
Und sie versucht dann aber immer auch so noch so ein bisschen dagegen zu arbeiten, weil sie ja dann doch wieder die Haare nicht so macht, wie er sie wollte. Und dann geht sie aber, also nachdem sie dann vom Friseur kommt, hat sie ja erstmal noch ihre Frisur, wo sie die Haare hinten offen hat. Und dann sagt er ihr aber, nein, du sollst sie doch anders machen. Und dann geht sie ins Bad, während er wartet. Und wenn sie dann rauskommt, dann kommt diese berühmte Szene, die man kennt, wenn man die Szene kennt. Das Hotelzimmer ist ja in so ein grünes Neonlicht getaucht.
Ja.
Und diese Farbe Grün, die kommt ja auch vorher immer schon wieder vor, nämlich immer dann, wenn sie ihm was vorspielt. Und jetzt ist sie sozusagen wieder die im grünen Kleid, also wie am Anfang, weil jetzt sie ganz in dieses grüne Licht eingeleuchtet ist, wenn sie da aus dem Bad kommt. Und jetzt ist es sozusagen wieder Madeline, die es ja gar nicht gibt, aber die jetzt für ihn sozusagen wieder auferstanden ist. Und dann küssen die sich ja auch wieder und dann dreht sich der Raum und dann sind sie wieder in diesem Stall sozusagen für eine kurze Zeit. Das ist ja so eine Kamerafahrt einmal rundherum und man sieht diesen Stall und dann ist das Zimmer wieder da. Und dann macht sie einen dummen Fehler, ja, weil
Beim ersten Stall hat sie ja beim Küssen immer so zur Seite geguckt und jetzt ist er nicht so bei der Sache beim Küssen, weil ja, eben dieses grüne Licht, diese vollkommene Visualisierung der Lüge und des Schlechten ihn, glaube ich, da schon ein bisschen rausgerissen hat. Aber jetzt kommt ihr fataler Fehler, nämlich, dass sie ja die Kette umlegt.
Ja.
Und noch sagt, was sie gleich essen wird. Vollkommen naiv.
Ja, das ist wirklich ein bisschen holzhammermäßig, das jetzt zu machen, weil das würde sie doch nicht tun. Sie hat vorher dieses graue Kleid versteckt extra im Schrank, was sie noch im Schrank hatte.
Ja.
Jetzt packt sie sich dieses Medaillon um, im Gedanken. Das ist ein bisschen. Das musste jetzt halt so sein, damit er es merkt.
Ich weiß ja nicht. Der Film nicht noch 2 Stunden dauert, ja.
Oder weil sie jetzt halt wieder komplett in Madeline-Rolle war.
Ja. Auf jeden Fall, das ist der Punkt, wo er es jetzt rausfindet, dass sie es in Wirklichkeit ist. Und ab da hat er jetzt auch irgendwie so die Agenda. Also, ich glaube, er weiß jetzt noch nicht 100%, was passiert ist, aber er versucht jetzt hier, das rauszufinden. Und deswegen fährt er mit ihr zurück sozusagen, wo alles endete, nämlich zu dieser Kirche, zu dieser spanischen.
Ja, da endet auch irgendwie alles, ne?
Zum zweiten Mal, genau. Der spielt nämlich alles wieder mit ihr durch. Er schafft es diesmal, mit ihr hochzugehen, den Turm hochzugehen.
Das klingt so, er schafft es mit ihr hochzugehen. Er bedroht sie ja richtig gehend. Also er zerrt sie ja auch da hoch.
Und ja, aber er kann ja auch überhaupt da hochgehen, weil beim ersten Mal konnte er das ja nicht wegen.
Ja, weil er jetzt auch so voller Wahn ist. Das wird ja auch am Anfang gesagt, dass halt vielleicht eine andere sehr emotionale Situation mit hohen Höhen ihn wieder aus dem ganzen Vertigo herausholen kann.
Ja, stimmt. Das wird in der ersten Szene gesagt. Also mit Mitch, glaube ich, ja.
Ja, und oben stehen sie dann und Man hat schon dieses Foreshadowing, oh, das geht alles nicht gut aus.
Ja.
Und dann hat man doch kurz das Gefühl, es könnte gut ausgehen, wenn sie ihm halt sagt, wie sehr sie ihn liebt und dass sie sich jetzt aufmachen sollen und alles hinter sich lassen. Und dann sieht sie halt eine dunkle Gestalt hinter ihm. Ne, da liegen sie sich schon in den Armen. Und diese dunkle Gestalt ist halt, ja, die Nonne. Ja, es ist eine Nonne, aber in ihrem Kopf ist es halt die Rache. Also die, ne, da nichts bleibt ungesühnt. Die Gerechtigkeit ist das Falsche, aber das Recht. Ne? Und in dem Fall sogar das göttliche Recht. Ne? Das ist eine Nonne, es kommt ja auch nicht vor ungefähr. Klar, die ist da, weil es so eine spanische Mission mal war und immer noch was Christliches ist, aber es ist eben auch du kannst deiner Schuld nicht entfliehen vor Gott in dem Fall. Ja, und dann fällt sie aus Angst aus dem Fenster.
Also genauso halt wie die Schritt zurück Frau und vor ihr. Fällt runter, genau.
Und Scotty guckt runter und ist geheilt. Tatsächlich, er kann runtergucken. Und das war's.
Ja, dann kommt direkt der Abspann. Also es gibt ja keinen Abspann, weil das ist ja noch aus der Zeit, wo quasi der Abspann als Vorspann kam. Den haben wir ja ganz am Anfang des Films schon komplett sehen müssen. Von daher.
Stimmt, es gibt keinen Abspann.
Nein, der ist ja, es ist ja vor George Lucas. Ich bin echt froh, dass sie das abgeschafft haben. Stell dir mal vor, du bist jetzt im Kino und der Film fängt an, du hast erstmal 3 Minuten lang alle Namen aller Leute, die an diesem Film mitgearbeitet haben.
Ich habe da nichts gegen.
Ach, je ja, nachdem, wie man es verpackt.
Ja.
Also man muss ja nicht einfach 3 Minuten da eine Liste durchlaufen lassen.
Ja, aber wenn man bedenkt, wie viele Leute heutzutage an einem Film arbeiten und am Ende gezeigt werden und wie viele Leute damals an dem Film gearbeitet haben.
Und die ganzen Fans.
Die Crowdfunding-Fans. Ich glaube schon, dass sowas heute viel länger dauern würde, als es damals gedauert hat.
Ja, natürlich. Aber man kann sich ja auch einfach interessante erste 5 Minuten für einen Film. Also das muss nicht Kacke sein, meine ich nur.
Bond-Intros sind immer interessant.
Ja, aber da werden sie, zeigen sie nicht jeden einzelnen Mitarbeiter.
Nee, das zeigen sie im Abspann.
Ja, aber genau. Ich fand das gab es früher nicht. Halt diese klassischen schönen Intros, Filmintros, das fand ich jetzt auch nochmal schön zu sehen, zu haben.
Es gibt noch eine Szene, die gedreht wurde als Nachklapp. Die wurde gedreht wegen Angst vor Zensur, weil es nämlich damals sehr unüblich war und nicht gerne gesehen, wenn ein Film auf einer nicht positiven Note endet.
Habe ich auch gedacht. Also nicht, dass das deswegen noch ein anderes Ende gibt, aber es gibt ja immer andere Enden, die gedreht werden für Screentesting oder so. Ich habe irgendwann vor ein paar Monaten mal das alternative Ende von Titanic gesehen, dem Film. Mhm. Im echten, also im richtigen Ende, da schmeißt sie ja dieses Medaillon über die Reling, die alte Rose, ne? Mhm.
Ja.
Und dann sinkt das ja runter und in diesem alternativen Ende sieht ihre Enkelin oder so sie da langlaufen und bevor sie es runterschmeißen kann, kommt die halbe Crew zusammen und redet auf sie ein, doch bitte nicht dieses Juwel vom Bord zu schmeißen und wir können doch über alles reden. Und sagt sie, okay. Und anscheinend hat James Cameron absichtlich diese Szene so unglaublich scheiße gedreht, dass es keine Wahl blieb, als das Ketten, also ich schmeiß das Medaillon ins Meer Ende zu nehmen. Aber hier habe ich dann auch wirklich gedacht, das ist halt Hitchcock, dass es so endet und nicht so, dass die beiden den Turm wieder runtergehen und er ist geheilt und die beiden haben eine glückliche Zukunft.
Ja, also der Nachklapp ist tatsächlich, er ist wieder bei Mitch im Zimmer und sie plaudern noch ein bisschen und hören im Radio, wie der Mörder in Europa verfolgt wird.
Ah,
ja. Das ist sozusagen dann
das ist auch ein cooles, weil es ist halt die Gerechtigkeit.
Ja.
Aber sie ist dann gestorben, oder was? Trotzdem,
ja,
sie
ist gefallen. Ja, das
war okay. Einfach weiter danach.
War nur noch ein
alles Nachklapp. Klar, okay.
Ja.
Okay.
Aber den Mörder davon kommen zu lassen, das war halt nichts, was man sich erlauben konnte.
Ja, das wollte ich. Ich dachte halt, okay, dass es kein Happy End geben darf und eben diese Ungerechtigkeit ist das Krassere. Ha. Also, dass der Mörder entwischt. Interessant.
Aber die Zensoren haben geschlafen. Musste nicht gezeigt werden.
Ja, Hitchcock hat es sich durchsetzen können, wie auch immer er das geschafft hat.
Ja. Was noch interessant ist, dass der Film 20 Jahre, auf jeden Fall lange Zeit nicht aufgeführt wurde, nachdem er aufgeführt wurde. Mhm. Zusammen mit 4 anderen bekannten Hitchcock-Filmen. Nämlich auch Der Mann, der zu viel wusste, hatten wir heute schon mal. Rope hatten wir heute schon mal. Rear Window hatten wir heute schon mal. Und Trouble with Harry. Mhm. Das sind die sogenannten Lost Five oder Lost, ich glaube Hitchcock Lost Five oder so werden die genannt, die 30 Jahre nicht aufgeführt wurden bis in die 80er. Ja, ungefähr so. Weil Hitchcock die Aufführungsrechte erworben hatte und hat gesagt, das ist ein gutes Standbein für meine Tochter, wenn sie mal Geld braucht. Wenn wir jetzt 20 Jahre nicht zeigen oder 30 Jahre, dann kann meine Tochter sozusagen davon Rente haben. Deswegen wurden die erst nach 30 Jahren wieder aufgezeichnet. Und Vertigo war dann verschimmelt, wie das immer so ist mit den Filmen. Yeah. Weil die damals auf Film aufgenommen wurden, die so beschichtet waren, dass bestimmte Schimmelpilze die sehr gerne gegessen haben. Und musste dann aufwendig wieder restauriert werden. Ich glaube, das ist in den 90ern passiert. Sowohl Ton als auch Film wurde restauriert. Und deswegen gibt es den heute auch in so unfassbar guter 4D? Nein, 4K-Qualität, wie ich ihn geschaut habe.
Deswegen am Ende auch diese Widmung, weil bei Amazon kam am Ende des Films noch eine Widmung hier. Vielen Dank an irgendwie Robert Harris und noch jemanden für die Restaurierung des Films.
Ah, kann sein, ja. Da gibt es sogar ein Making-of von dieser Restauration.
Ah, okay.
Das war nämlich wohl auch nicht so einfach. Gut, es gibt noch ganz viele YouTube-Videos, die ich verlinken werde zu. Es gibt ein Making-of zu Vertigo. Es gibt ein Making-of zu, wie die Farben eingesetzt werden in dem Film. Die Regeln von Visual Storytelling. Vertigo is the ultimate male gaze movie. Hitchcock and the Art of Pure Cinema. Also ganz viele interessante Sachen, die ich mir dann noch angeguckt habe. Wo es jetzt aber nichts bringt, da noch irgendwie näher drauf einzugehen. Kann man einfach hinten dran packen. Mich würde interessieren, wie fandet ihr den Film? Phil, du hast ihn auf dem Handy geguckt, du fängst an.
Oh, wow. Gut. Also nicht so überragend wie du, glaube ich. Ich habe aber den Eindruck, das liegt daran, dass mir einfach so ein bisschen, weiß nicht, entweder Grundwissen oder Wertschätzung fehlt für das Handwerk da. Also weil du betonst da immer wieder Dinge, die bestimmt richtig sind, die aber an mir einfach völlig vorbeigehen.
Okay. Also so Film, also wie man die Filme filmt oder sowas, meinst du
jetzt? Genau, ja, okay. Genau. Also das stimmt bestimmt alles. Das ist aber jetzt nichts, wenn ich mir den Film einfach nur angucke, was mir irgendwie auffällt. Und ja, und deshalb einfach so an mir vorbeigeht. Also für mich war es jetzt einfach nur, ja, ein guter Film. Der Twist bei der Geschichte war eigentlich, finde ich, schon gut. Das Problem bei Hitchcock-Filmen ist halt, dass man irgendwie weiß, dass man Hitchcock-Film guckt. Und also, ja, schon ein Stück weit. Also, obwohl ich jetzt, das war jetzt erst der zweite Hitchcock-Film, den ich gesehen habe, aber ich habe schon so ein bisschen, weiß nicht, wie wenn man so ein M. Night Shyamalan-Film kommt. So, man weiß, irgendwann kommt da noch was Besonderes. Also ich habe mir jetzt irgendwie keine Sternewertung oder sowas überlegt. Aber ich fand den gut, einfach.
Vielleicht sollte Hitchcock das dann machen wie mit seinen Cameo-Auftritten, den Twist einfach schon ganz am Anfang bringen.
Dann guckt ja keiner mehr den Film.
Und dann kann man sich den Rest einfach entspannt angucken.
Guten Tag, ja? Ich sehe tote Menschen.
Bam.
Ja. Es gibt auch Leute, die haben, glaube ich, gesagt, theoretisch, weil man ja nie gesehen hat, dass er am Anfang von diesem Dach gerettet wurde, hätte sich das auch alles in seiner Fantasie jetzt stattfinden können, während er runtergefallen ist.
Oh. Okay.
Okay, Jan?
Wie Phil, ich fand ihn auch gut, jetzt nicht so überragend. Also weil, beziehungsweise vielleicht nicht so gut wie du. Ich nutze einfach dieselben Sätze. aber ich habe es sehr genossen, nochmal einen alten, handwerklich gut gemachten Film zu sehen, wo ich auch wirklich sehr bewusst gesehen habe, die Kameraführung, wie ist die Einstellung. Und meine Frau hat das auch ein, zweimal in dem Film gesagt. Ach, diese Kamerafahrt, ne, die hat gerade was mit mir gemacht. Zum Beispiel, wenn die beiden Ich weiß nicht, ob das da noch Madeline oder Judy war. Ist ja auch egal, ist ja eine dieselbe Frau. Wenn sie die seine Wohnung verlässt und die Kamera folgt ihr. Und wer das heutzutage halt sehr gut macht, ist der Stephen Fincher, also Fight Club 7 und so weiter, der auch super Cinematograf ist. Und mir hat das sehr gut gefallen. Und es war einfach noch mal ein Schmankerl, so einen Film zu gucken, ohne jetzt ultra von der Handlung mitgerissen zu sein. Also ich habe dann schon doch auch mehr das Filmische daran genossen.
Hast du oder ihr irgendwie mit diesem Twist gerechnet?
Nö. Also ich habe wirklich gedacht, das ist eher so ein Mystery-Ding. Und ich habe jetzt das weniger als so eine Art Thriller eingesetzt. Ich dachte, vielleicht ist wirklich etwas Übernatürliches da am Werk. Okay. Aber auch wenn man zum Beispiel Fenster zum Hof kennt, weiß man ja, dass Hitchcock eher dann noch für eine schöne Krimi-Wendung zu haben ist.
Besser oder schlechter als Fenster zum Hof?
Ich finde ihn schlechter. Ich mag bei Fenster zum Hof einfach zu sehr dieses Kammerspiel.
Ja, da war ja auch der Jimmy Carter noch nicht so alt. Nee, der heißt nicht Jimmy Carter. Okay.
Und Fenster zum Hof habe ich tatsächlich sehr jung geguckt.
Okay.
Vielleicht liegt das auch daran. Aber ich saß auf dem Sofa dabei und stand nicht im Flur. Stand nicht im Flur.
Und hattest ein gebrochenes Bein. Nee. Phil habe ich noch vergessen. Besser oder schlechter als, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Der alte.
North by Northwest.
Nein, der Citizen Kane.
Schlechter.
Oh, okay. Das würde ich nicht sagen.
Wird rausgeschnitten. Die Frage und die Antwort wird einfach rausgeschnitten.
Dann Ben.
Ja, ich muss mich den beiden anderen auch tatsächlich anschließen. Also, es ist auch tatsächlich, glaube ich, auch mein dritter Hitchcock-Film, glaube ich, weil ich habe als Kind Die Vögel gesehen, mehrmals tatsächlich, weil irgendwie meine Großeltern den auf Videokassette hatten. Ich habe irgendwann mal Shining gesehen, das ist aber auch schon ewig her.
Ist aber kein Hitchcock-Film.
Nicht?
Nee, Kubrick.
Nee, das ist...
Ach, stimmt. Ja, dann habe ich erst zwei gesehen. Und ja, gut, also Die Vögel ist bei mir auch so ein bisschen eingebrannt, weil ich den bestimmt schon 3, 4 oder 5 oder 10 Mal gesehen habe, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich schließe mich den beiden anderen an. Es ist ein guter Film, hat mir auch Spaß gemacht, mir den anzugucken. Ich habe mich auch nicht währenddessen gelangweilt oder habe irgendwie mit dem Handy gespielt oder so. Den konnte man ziemlich gut runtergucken. Am Anfang hat er sich einen kleinen Tacken gezogen, das hast du ja auch schon gesagt. Aber das hat sich eigentlich irgendwann gegeben und dann war man auch drin und diesen Twist habe ich dann auch zumindest am Anfang noch nicht erwartet. Von daher hat er mich auch überrascht und ja, es ist ein guter Film. Es ist jetzt für mich, der ja beeindruckende zwei Filme kennt, nicht der beste Hitchcock-Film. Aber das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass ich mit dem anderen so ein bisschen aufgewachsen bin und der so für mich, für Hitchcock einfach steht.
Ja, das ist bei mir wahrscheinlich dann genau andersrum.
Ja, genau.
Ich mag ja Psycho zum Beispiel nicht. Den habe ich erst vor einiger Zeit gesehen und da bin ich gar nicht so ein Fan von, wie viele Leute sind. Ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht so ein Meisterwerk, finde ich. Schon gesehen, aber ich glaube nicht. Was frage ich denn jetzt dich? Besser oder schlechter als Star Wars Episode 5?
Besser oder schlechter als der beste Star-Wars-Film von allen? Ich würde sagen, ein bisschen schlechter.
Aber der beste Star-Wars-Film ist Episode 3.
Nein.
Na gut.
5.
Okay. Ja, ich habe ja schon gesagt, warum ich den gut finde und was ich gut finde. Brauche ich nicht nochmal sagen. Dann haben wir den jetzt zumindest mal gesehen. Und wir wissen alle.
Kann man den? Ich kann den
würde ich jetzt auch von meinem
Poster wegrubbeln.
Ja, genau. Wir wissen alle, wo der Vertigo-Effekt herkommt. Der kommt übrigens gar nicht von hier, sondern den gab es auch schon vorher.
Was? Der wurde nicht durch den Film erfunden?
Nein. Schock. Alles umsonst.
Hat sich doch nicht gelohnt.
Ja. Na gut, dann können wir jetzt zum Abspann. Oder wollt ihr noch was sagen?
Nein.
Gut.
Dann doch, jetzt. Eine Sache. Ja? Ich hoffe, wir machen keine so lange Pause.
Das hoffen wir alle.
So say we all.
Ja, nee, da können wir gleich mal überlegen, was wir dann machen. Wir lassen jetzt aber erstmal noch, wie heißt der denn noch gleich?
Vertigo.
Nee. John Williams. Wir lassen John Williams zu Wort kommen und der erklärt uns den Abspann. Macht's gut.
Tschö.
Tschüss. Wow. Here is another side of Bernard Herrmann, a score, an excerpt from a score that he wrote for another Hitchcock film, Vertigo. And it's a picture and it's music that probes the psychological depths of romantic obsession in a very powerful and very beautiful way. So from Vertigo, the love scene, or as he called it, scene d'amour.